to go. Ab Kaffee, Salat, das Brötchen zwischendurch, Pizza, Pommes, Burger. Es gibt wohl fast nichts, das man nicht einfach so auf der Hand mitnehmen kann. Es gibt einige Dinge, die man dazu sagen könnte. Zum Beispiel Nachhaltigkeit. Gute Güte, das ist aber auch immer ein Berg Plastik. Oder wie gesund und nahrhaft ist das Zeug eigentlich? Und was sagt mein Geld dazu? Aber ich frage mich, was ist das nun für eine merkwürdige Art, in die ich und viele andere oft verfallen? Man ist beim Gehen, im Auto, in Bus und Bahn, an der Haltestelle und eigentlich überall, wohin man sonst gehen kann. Verrückt. Mein Arbeitgeber will, dass wir uns immer zur Pause ausstempeln. Essen am Schreibtisch und vorm PC, neben dem Telefon, geht aber klar. So renne ich in meiner 30-minütigen Pause zum Rewe, hole mir mein Brötchen, bin 20 Minuten später zurück und sitze wieder erreichbar mit halbvollem Mund am Telefon. Gut, man kann sagen, dass es ja oft anders nicht geht. Aber was mich erschreckt, ist, dass diese Art des Essens sich noch viel weiter erstreckt. Kennt ihr die typische Aussage? Für einen Alleinkochen lohnt sich nicht. Ich esse dann oft nur irgendwas, das schnell geht. Und wo und wie? Vom Fernseher, vom Laptop, mit einem Podcast oder YouTube-Video. Essen als nötiges Übel im Vorbeigehen. Wie kommt es, dass sowas Wundervolles, Genüssliches und Wohltuendes wie Essen diesen To-Go-Charakter bekommen hat? Und was macht das mit uns? Körperlich, mit unserer Gesundheit, physisch und gesellschaftlich. Wie verändert sich unser Zugang zum Essen, zu unserem Körper, der Verdauung, zum Genuss? Dienstagabend. Ich bekomme eine Nachricht von meinem Freund. Er wünscht eine gute Nacht, da er jetzt schlafen geht. Es ist 21.30 Uhr. Er hat mit seiner Mitbewohnerin Raclette gegessen. Es ist Mitte September. Es ist nicht Weihnachten. Kein anderer Festtag ist auch nur in der Nähe. Niemand hat Geburtstag oder eine Prüfung bestanden. Es gibt nichts zu feiern. Es ist ein ganz gewöhnlicher Dienstagabend, mitten in der Woche. Und es gibt Raclette. Einfach so. Und doch nicht einfach so, sondern gemütlich, genüsslich zusammen. Weil Essen eben nicht nur Essen ist und Raclette nicht nur an Weihnachten gegessen werden kann. Eins, go! Geht's?
Es geht.
Hurra! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remax hier auf der Burg. Ich freue mich heute ganz besonders, weil
die Marie dabei ist.
Die Marie dabei ist und it's all is back.
Er hat Yay. Wieder ein Leben.
Wuhu.
Yeeha.
Und er ist das, was er schon immer war, ein Lehrer geworden. Hurra!
Ja.
Feiert uns an, wir feiern ihn auch.
Jetzt mit Brief und Siegel.
Brief und Siegel.
Glückwunsch
ja,
dafür.
Deswegen Prüfung bestanden, wir können endlich chillaxen, alle. Ich habe auch gelitten, das war sehr anstrengend. Voll gemein, dass ich das sage, ne? Aber ich bin auch glücklich, dass es vorbei ist. Heidewitzka. Ja, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, finde ich auch.
Yes.
Zumal es um so ein leckeres Thema geht.
Oh ja, wir haben ein super Thema und auch ein super Hashtag. Der Hashtag der Woche ist nämlich
Friss oder stirb.
Ja, da kann man auch direkt schon drüber reden, warum wir so einen Hashtag wieder gewählt haben.
Ja, erzähl mal. Nom.
Beim Food Hate. Ganz schlechte Sache, Food Hate. Ja, wir wollen heute über Essen reden. Ein wirklich cooles Thema, wie ich finde. Eigentlich.
Bestimmt.
Kriegt man Hunger. Ich hätte mir echt einen Shake machen sollen. Ne?
Es ist ein bisschen gefährlich, dass wir das bei Remix hatten. Die Grünen hatten das nämlich mal als Jahresthema oder so und haben dann verkackt. Ja. Essen als Thema, das alle Menschen miteinander verbindet und nicht so ganz hart politisch ist, aber doch schon auch. Es war irgendwie nett, aber traurig. Und ich hoffe, bei uns läuft es nicht so. Ich hoffe, die Zahlen gehen hoch. Die Leute diskutieren fleißig mit uns.
Kommt zum Essen vorbei. Ja, ich meine, ich finde, Essen ist ein hochpolitisches Thema und leider ist es auch nur ein Thema, was in der Theorie verbindet, was eigentlich sehr schade ist, weil es ja eine Menge Menschen gibt und das sind, sorry, fühlt euch ruhig nicht angesprochen, Menschen, die ich auch sehr anstrengend finde, die nämlich Essen zu einem anstrengenden Thema machen.
Was sind sie denn anstrengend?
Ich finde es anstrengend, wenn man Essen nicht genießen kann, sondern erstmal drüber reden muss, wie viele Kalorien es hat, ob es zur aktuellen Ernährungsform Paleo, Low Carb, High Carb, Schlag mich tot,
also du
Cap gehört,
mich anstrengend.
Ob es genug Punkte hat. Ja.
Ne, mit Punkten habe ich nicht so, aber auf Kalorien achte ich schon, muss ich sagen.
Boah. Dann sage ich dir jetzt nicht, wie viel Kalorien dein super leckerer Shake hat.
Ah, ist egal, ich habe heute, ich war heute sehr sparsam.
Für einen Drink.
Ja. Wie viel hat's?
Keine Ahnung, aber viel.
Und ich habe bestimmt ganz viel. Ganz viel.
Ja, nee, ich finde das einfach schade, weil ich finde, Essen ist eigentlich ein, also könnte halt eben den verbindenden Charakter haben. Könnte halt eben etwas sein, für das man viel dankbarer sein könnte, was man viel mehr genießen könnte. Stattdessen leben wir in einer Gesellschaft des Überflusses, die halt eben dieses besondere Erlebnis des Lebens nicht mehr genießen kann. Und das finde ich irgendwie anstrengend.
Ich würde dir da zustimmen. Ich meine aber, dass ich das ja nicht ausschließen muss. Also gutes Essen essen und ein bisschen bewusster sich zu ernähren, das speist sich ja nicht unbedingt mit Genuss. Sag ich jetzt mal so.
Also wenn ich mit jemandem Kaffee trinken gehe und dann jedes Mal den Keks rübergeschoben kriege.
Sei doch dankbar.
Bin ich, aber auch ein bisschen pisst, weil es dann nämlich nicht mehr dieses verbindende Essen ist, was sehr traurig ist, weil ich ja dann immer alleine essen muss.
Aber grundsätzlich ist es ja auch was Schönes, wenn Leute sich Gedanken machen. Gehört es nicht auch dazu, bewusst zu essen, zu sagen, nicht, ach, ich nehme einfach, was da liegt und wie auch immer und alles egal. Ich meine, das ist auch okay, aber genauso okay ist es doch auch zu sagen, ich möchte auf meine Weise es bewusst genießen und ich möchte wissen, was ist mit meinem Essen drin, je nachdem auch,
wo es um Genuss gehen würde.
Je nachdem, wo kommt es her. Und dann kann ich mit gutem Gewissen, wie auch immer, das wirklich voll und ganz genießen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es sich unbedingt ausschließen muss. Natürlich ist es anstrengend, wenn die ganze Zeit vorgehalten wird, du willst deinen Burger genießen und irgendjemand meckert da die ganze Zeit rum. Das ist ja ganz klar. Und also, da geht nochmal ein anderer Punkt verloren, ne? Dass irgendwie dieses Gemeinsamessen und sich austauschen und einfach beisammen sein hier auch einen total hohen Wert hat. Aber grundsätzlich finde ich, dass es durchaus auch zu Genuss und zu Bewusstsein beitragen kann, wenn du weißt, so, ich habe mir damit Mühe gegeben, ich habe es vielleicht ausgesucht aus bestimmten Gründen und jetzt genieße ich das.
Gutes Essen finde ich auch extrem wichtig. Ich finde, das macht auch einen riesen Unterschied, ob man irgendwas futtert oder gutes Essen isst. Ich finde es nur irgendwie schade, wenn Essen etwas ist, was immer sehr negativ konnotiert ist, weil es halt immer was mit sich beschneiden, sich zurückhalten, sich disziplinieren, eben nicht genießen zu tun hat.
Ja, ich glaube, ich selber habe vor, weiß nicht, ungefähr anderthalb Jahren ja mit einer Ernährungsberatung begonnen, weil ich für meine Begriffe davor die Jahre extrem an Gewicht zugenommen habe. Und dann bin ich eben zu so einer Ernährungsberaterin gegangen, habe da verschiedene Termine gehabt. Und das, was mich da am meisten von den Socken gehauen hat, war, dass die an einem ganz anderen Punkt angesetzt hat. Also ich bin da eben so hingegangen, auch mit so einem eher, ich sage jetzt mal, gesetzlichen Verständnis. So nach dem Motto, jetzt muss ich anfangen, eben Kalorien zu zählen und jetzt muss ich, was weiß ich, verschiedene Dinge darf ich nicht mehr essen oder irgendwie sowas. Ne? Und habe dann gedacht, ja, jetzt wahrscheinlich bekomme ich jetzt mit, was ich alles aus meiner Ernährung rausstreichen muss. Und das Spannende ist, dass sie komplett anders angesetzt hat. Sie hat nämlich bei einer Sache angesetzt, sie hat nämlich gefragt, wie lange ich esse. Und so für mich war das eben so ein Punkt, also auf der Arbeit gibt es eigentlich für mich eine große Herausforderung, überhaupt eine Pause zu nehmen. Und deswegen ist Essen so eine Sache von ein, zwei Minuten, wo man eben irgendwas reinschiebt oder was weiß ich, wenn man was mitgenommen hat. Früher hatte ich auch oft gar nichts dabei, da musste ich eben irgendwo draußen irgendein Junkfood mir kaufen und dann schnell reinschieben. Gesundes Essen wäre eben, dass man sich irgendwas zwischen mindestens 15, 20 Minuten Zeit nimmt. Und das alleine, finde ich, ist eine ganz schön steile Ansage, weil das also zumindest bei mir absolut gegen dieses hohe Tempo im Leben, gegen dieses vollgestopfte Terminkalender und was weiß ich, das ist ein systemisches Problem. Das fand ich eine sehr, sehr krasse Sache. Wobei ich sagen muss, dass ich auch heute noch daran arbeite. Also das ist so der schwierigste Punkt, finde ich.
Vielleicht solltest du damit anfangen, Messer und Gabel in deinen Händen zu tauschen. Ich glaube, die Geschwindigkeit deines Essens liegt auch daran, dass du nie das Messer in der rechten Hand hast.
Ja, ich glaube, das sind viele Punkte. Also ich habe mittlerweile schon eine Menge Sachen aus der Ernährungsberatung umsetzen können. Aber was ich nicht gedacht hätte, das ist eben, dass das mit ganz, ganz vielen Punkten im Lebensrhythmus zu tun hat. Ja, also samstags einkaufen oder am Wochenende zumindest vorkochen. Sowas, das ist ein Lebensrhythmus. Und dann sich eben bewusst Zeit nehmen, zu überlegen, okay, wo mache ich Pause? Dann auch, also vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist, Essen vor 19 Uhr. Das ist mega hart, weil für mich war Essen in der Regel immer oder sehr, sehr häufig auch, man hat einen stressigen Tag, irgendwann so ab 10 Uhr ist es ruhig. Und dann kann man mal überlegen, okay, wie ist es mit Essen? Und dann bestellt man sich nochmal was. So ein, zwei, dreimal die Woche. Und das ist eben für den Biorhythmus das Gift. Auch für die Familiensituation. Weil dann, da hast du nämlich dann wieder dieses die Frage nach dem Gemeinsamen. Ja, also wenn man Essen nicht, glaube ich, bewusst in so einen Familienrhythmus einbaut, dann, ich glaube, da geht auch dem Familienleben sehr viel verloren.
Ja, also ich glaube, das fällt für mich alles so ein bisschen unter die Kategorie Essen, gut essen. Ne? Also klar, es ist auch wichtig, dass man gutes Essen isst, aber mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass man Essen gut isst. Dass man sich die Zeit dafür nimmt, dass man sich auf das Essen konzentriert, dass man schmeckt, was man da isst. Ne? Also das ist tatsächlich auch eine Sinneserfahrung ist und nicht bloß eine Aufgabe, die man abhakt, weil die erledigt werden muss. Ich glaube, wenn man da ansetzt oder wenn man das verfolgt, hat man schon viel gewonnen, auch generell an Lebensqualität. Ja. Ich finde es ziemlich auffällig, wie krass Essen so die Gemüter erregen kann. Ich weiß nicht, ob das zugenommen hat oder ob ich das einfach mehr wahrnehme als früher, aber wie Leute sich über Essen die Köpfe einschlagen, meine Herren. Also das fängt dann an bei den ganzen großen Lagern, ne? Also Menschen, die sich vegan ernähren, vegetarisch ernähren, Fleisch und alles Mögliche dazwischen. Damit meine ich nicht, also ich bin ja selbst auch vegetarisch unterwegs, halbwegs konsequent. Damit meine ich jetzt nicht das typische Bild von irgendwelchen fast schon terroristisch unterwegs seienden veganen Menschen. Nee, auch umgekehrt kenne ich auch Fleischesserinnen und Fleischesser, vielleicht habe ich das sogar schon häufiger erlebt, die so richtig verbal draufdreschen auf Menschen, die sich entschieden haben, vegan oder vegetarisch zu leben.
Das ist super spannend, weil dieses Argument mit, ja, ich habe ja nichts gegen Veganer, aber die sollen mir halt nicht erzählen, was ich essen soll, wo ich denke, so, ich habe das noch nie erlebt.
Ja, ich doch. Ich
okay, auch. Ihr sagt alle, warte mal ganz kurz, aber ich habe in Berlin gelebt, ich habe viele von denen getroffen. Okay, vielleicht wurde es mir nicht erzählt, weil ich selber zu der Zeit vegan gelebt habe.
Ganz kurz, hast du Good jemals point. Ein veganes Kochbuch aufgeschlagen?
Ja.
Hast du jemals die ersten Texte vor den Rezepten gelesen. Also in jedem, ich hatte ja auch mal eine vegane Phase und da habe ich wirklich eine Menge vegane Phase.
Das ist ja aber
angeguckt.
Nichts, ja gut, die Information natürlich, wollen
das
die sich profilieren.
Das ist keine Information, das ist eine derartige Indoktrin, also es ist wie eine Religion.
Das ist Friss oder Stirb.
Ja, das ist Friss oder Stirb.
Ja, okay, warte mal, aber das ist ja was anderes, als wenn ich mit Leuten am Tisch sitze, ja, und ihnen da ihr Steak madig mache oder so.
Das stimmt.
Ne? Natürlich kannst du ganz extreme Veganer finden, du kannst auch Leute finden, die halt irgendwie auf anders essen und was weiß ich. Aber interessant finde ich halt, weil was ich wirklich tatsächlich oft erlebe, ist dieses, ich habe ja nichts gegen Veganer, aber die sollen mir nicht erzählen, wie ich leben soll und außerdem, dass dann eine Rechtfertigung anfängt, obwohl man nichts gesagt hat als vegetarische Person, warum die Menschen Fleisch essen. Und das finde ich super interessant. Weil woher kommt das? Also ich sage wirklich nichts, ich sage nur, ich bestelle mir jetzt nur einen Salat, weil ich kein Fleisch esse. Fertig. Und dann führt die Person plötzlich einen Monolog, warum sie ja doch Fleisch isst, aber ja nicht so viel und ja schon Bio. Aber man kann ja auch nicht auf alles achten und na. Und dann denke ich mir so, du musst es nicht tun, es ist okay, genieß dein Fleisch. Also fühlen sich Menschen irgendwie unterbewusst angegriffen, wenn andere Menschen irgendwas anders machen? Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, das habe ich auch schon oft erlebt, das muss ich sagen. Ja. Und ich habe noch nie jemandem auch nur ansatzweise versucht vorzuschreiben, wie der sich am besten ernähren sollte. Also, aber ja, das kenne ich auch, wo dann plötzlich ganz oft sagen die dann, ich esse gar nicht so viel Fleisch.
Ja, ich finde das so witzig. Ich schreibe anderen Leuten total gerne vor und meckere auch total gerne rum, aber ich werde nie angegriffen, wenn ich sage, dass ich vegetarisch bin. Das ist lustig. Ja. Aber ich greife andere gerne an. Wobei angreifen auch zu viel ist. Also ich persönlich habe dazu ja zwei Theorien. Die eine Theorie ist tatsächlich, dass es relativ viel Informationen, und das ist sogar etwas, was in der Schule auch viel gelernt wird, ist einfach, woher unser Fleisch kommt. Dass es halt eben negativ ist mit den ganzen Medikamenten und wie das hergestellt wird und Tiere sterben oder so. Ich glaube, dass ein gewisses, bewusst oder unbewusst, schon ein leichtes, schlechtes Gewissen irgendwie da ist, so, ne, dass man auch nicht ganz so super glücklich ist, aber schmeckt halt eben super geil und kann ich auch gut verstehen. Und deswegen will man sich das irgendwie rechtfertigen, weil man sich das wegnehmen will. Aber was ich auch glaube, ich glaube, dass Essen noch eine viel, viel tiefere Dimension hat und dass es da nämlich darum geht, dass Essen verbindet. Und in dem Moment, wo Essensgewohnheiten unterschiedlich sind, und die sind ja immer überall unterschiedlich, und wenn man ehrlich ist, hat das ja auch nicht nur was mit dem zu tun, wofür man sich entscheidet, sondern auch Allergien, die aber nicht so negativ wahrgenommen werden, hat es oft eine trennende Komponente. Weil man dann irgendwie denkt, so, jo, wenn ich dann jemanden einlade, da muss ich ja da besonders drauf Rücksicht nehmen und da muss ich mich einschränken. Und dadurch hat man direkt wieder eine Einschränkung in irgendwie der Tischgesellschaft. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in Menschen wirklich diese Verbindung zwischen Essen und Gemeinschaft unglaublich tief drin ist. Und das, finde ich, lässt sich zum Beispiel darüber erklären, dass unglaublich viele Leute sagen, für mich alleine koche ich nicht. Warum denn nicht? So, ne? Also, was soll ich sagen, meine ich ja auch oft nicht, aber dieses, ne? Warum denn nicht für sich selber was Gutes tun? Warum ist das Bedürfnis da, die Mühe, die man sich macht, immer teilen zu müssen? Warum ist das so wichtig? Und ich glaube, das ist wirklich ein total tiefer Aspekt, wo man sich einfach auch nach Gesellschaft sehnt, nach diesem Zusammenhalt und das Essen halt eben schon zusammenbringt.
Weil man früher das Mammut gemeinsam erlegt hat und dann auch gemeinsam wochenlang davon gelebt hat.
Oder weil man als Baby nicht alleine essen konnte, sondern immer auch, also Essen immer was auch mit Gesellschaft zu tun hatte und was mit Geborgenheit zu tun hatte. Man lag halt eben auf dem Arm, an der Brust oder man, das ist jetzt meine Theorie, aber ich finde sie total schön.
Ja,
oder
die ist
hat
cool.
Halt, oder hat halt die Flasche bekommen oder so. Ne? Man ist halt eben irgendwie in die Welt gekommen, dass Essen irgendwie auch was wirklich mit Geborgenheit und mit Schutz und mit Gemeinschaft und Verbundenheit irgendwie zu tun hat. So, ne? Man wurde von der Mutter im Mutterleib genährt, man wurde als Baby irgendwie genährt, es ist diese Komponente ist irgendwie da.
Also historisch ist das vor allen Dingen auch ein Zeitproblem. Es hat vor einigen Jahren, hat sich, ich glaube, im ZDF oder sowas, ein Steinzeitexperiment nannte sich das. Da hat man ein paar Menschen aus der heutigen Zeit hat man 6 Wochen meins, in so ein Steinzeitdorf gepackt. Und dann sollten die mal gucken, wie sie da zurechtkommen. Die hatten zwar vorher so ein Training, aber dann haben sich trotzdem eine Menge Probleme dabei herauskristallisiert. Das wurde auch irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich begleitet. Und das Hauptproblem, was die aber hatten, war, dass eben dieses Essen machen, dass es eben extrem zeitintensiv gewesen sein muss, so unter steinzeitlichen Bedingungen, ja, also Ernten und dann diese ganzen Vorgänge und so. Und heute haben wir ja eben eine ganz andere Voraussetzung mit einer total ausdifferenzierten Arbeitsteilung. Wir müssen gar nicht mehr so viel Zeit investieren, aber wenn das ein Einzelner machen müsste, oder jetzt sage ich mal in der Steinzeit dann eben auch, ne, keine Chance. Also das ist immer ein Gruppenprojekt gewesen, sonst wäre es kompliziert gewesen.
Man hat quasi gelebt, man hat gearbeitet, um zu essen, ne? Also alles, was man am Tag getan hat, ging ja darum, sich irgendwie Essen zu machen und weiterzuleben, so, ne?
Ja, du musst natürlich auch andere Sachen gemacht haben, ne? Also,
ja, die irgendwie eine Behausung und so, ja, genau. Und Sicherheit und Kleider, aber so grundsätzlich war es das hauptsächlich, ne?
Genau.
Also es war nicht nur ein Teil des Tages, sondern wahrscheinlich einfach echt der Hauptteil. Und auch so des Lebens dann.
Und darüber hinaus ist Essen ja auch eine Kulturtechnik, ne? Das ist ja auch etwas, was man nicht vernachlässigen sollte bei den ganzen Überlegungen, weil so diese enorme Vielfalt an Gerichten, die wir haben, die Gewohnheiten, die sich über Jahrhunderte oder weiß nicht, vielleicht auch teilweise Jahrtausende hinweg eingespielt haben, was sich eingebürgert hat, was dann auch irgendwie mit kultureller Identität stark verknüpft ist. Das alles spielt ja auch eine Rolle und das macht es ja auch nochmal zu einer emotionalen Angelegenheit. Also im Essen, da bündelt sich schon ganz schön viel.
Und das trennt ja Menschen auch. Also ich gerade das, wie man isst, wie man Besteck zum Beispiel auch hält, davon hatten wir es ja gerade, oder wie was man als Besteck benutzt. Sind auch Sachen, worüber Leute sich identifizieren, also ne, oder sich und ihre Gesellschaft oder ihren Rang in der Gesellschaft ausmachen. Also du kannst, glaube ich, die Milieus nach Bourdieu, da kannst du auch irgendwie die Komponente Essen super mit reinbringen. Wie gegessen wird, ne, wie die Serviette gefaltet wird.
Jetzt muss man erklären. Bourdieu.
Jetzt muss ich Bourdieu. Bourdieu war ein Soziologe und er hat, man redet ja oft auch so von gesellschaftlichen Schichten, das ist ein bisschen problematisch. Und Bourdieu hat Milieus nicht entworfen, er hat sich auch auf andere berufen, aber er hat das doch sehr geprägt. Also dass die Gesellschaft quasi aufgrund von verschiedener Kapitale in Milieus gegliedert werden kann. Das spielt dann einmal das ökonomische Kapital mit rein, aber auch eben sowas wie das soziale Kapital, wie gut ist man vernetzt, wie viel Vitamin B hat man. Dann das kulturelle Kapital, hat man viele Bücher zu Hause, kann man Instrument spielen, kann man mehrere Sprachen sprechen. Und was ist das vierte? Das symbolische Kapital, meine ich. Bin jetzt nicht so ganz sicher. Naja, auf jeden Fall lässt sich da eben ein bisschen vielschichtiger und detaillierter ein Gesellschaftsbild zeichnen. Und dann lassen sich auch zum Beispiel Musikgeschmäcker ein bisschen verorten. Und damit kann man ganz gut sehen, welche Milieus eher ausgegrenzt werden, ne? Oder eher bedroht sind, ausgegrenzt oder stigmatisiert zu werden. Genau, und wer mehr Macht hat in der Gesellschaft, würde ich so spontan sagen.
Ja, und ich glaube auch, also würde ich auch sehen, dass Essen da auf jeden Fall auch eine Kategorie ist. So. Deswegen muss ich auch, um jetzt vielleicht sogar überzuleiten zu einem anderen Thema, finde ich jetzt auch super schwierig, über Essen und Nachhaltigkeit zu reden. Also gerade so im Bereich von eben Bio oder vegan, vegetarisch. Das ist in Deutschland absolutes Luxusessen.
Ja.
So. Es stimmt einfach nicht, dass jeder sich leisten kann, frisch und gesund und bio und schlag mich tot essen zu können. Das ist einfach nicht wahr. Und deswegen ich finde schon das wichtig, dass man darüber redet und dass man da auch eine gewisse Haltung zu entwickelt. Aber ich finde es ganz kritisch zu sagen, dass man sich so und so verhalten muss, weil es einfach enorm viel Verzicht bedeuten würde. Mit welchem Recht möchte ich als privilegierte Person, die sich einfach gewisse Dinge leisten kann, allen anderen sagen, so hier, das ist aber irgendwie nicht nachhaltig und schlag mich tot und so, ne, dann ist es halt eben nicht so, ne. Ja. So, du kannst ja kein Biofleisch leisten, ja, dann ist halt gar kein Fleisch.
Wer ist denn letztendlich in der Verantwortung, die Verbraucher oder Gesetzgebung?
Tja, dazu kann ich nur sagen, die Gesetzgebung wird sich immer dem Verbraucher anpassen, weil es geht hier um Kohle, Kohle, Kohle. Und solange der Rubel rollt, warum sollte die Gesetzgebung irgendwas daran ändern? Hat sie ja nichts von.
Oh je, also
I don't think so.
Genau, ich finde es auch schwierig, weil was zum Beispiel, also ich finde es mega gut, dass du es gesagt hast und genau das ist was, was man eben zum Beispiel, wo man auch gewisse ja, Ausgrenzung von Milieus irgendwie festmachen würde, wenn dann irgendwie das Biomilieu irgendwie so das klassisch alternative Bildungsbürgertum-Teilchen der Gesellschaft dann irgendwie meint, das ist jetzt voll das Ding oder so, nachhaltig, bio und fair einzukaufen. Und ich finde, genau, ich finde das, da gibt es ja auch zum Beispiel Rufe mit Fleisch muss teurer werden, das darf nicht so billig sein, weil irgendwie ganz viele Menschen leiden deswegen auch in der Tierindustrie und es ist sicher auch richtig. Wobei, das deutsche Fleisch ist ganz, ganz stark subventioniert. Also Deutschland subventioniert Massenbetriebe so stark, dass sogar Frankreich und Schweden sich beschweren. Das ist jetzt ein bisschen, na, ich weiß nicht genau, wer sich da beschwert, aber dass es tatsächlich einfach ein Problem geworden ist, dass das Fleisch, das französische Fleisch sich auf dem französischen Markt nicht mehr so gut verkauft, weil das eben teurer ist, oder das Schwedische auf dem schwedischen Markt, weil das deutsche Fleisch billiger ist und auch da in den Supermärkten landet. Weil wir einfach super billiges Fleisch haben hier in Deutschland. So. Die andere Sache ist, ich fand diese Diskussion immer schon total wirr. Das meinte tatsächlich auch mal ein, das war noch in der Schule, in der Oberstufe. Ja, wir müssen Fleisch einfach teurer machen, ne? Und das ist ja sonst Tierquälerei. Und dann dachte ich so, ja geil, dann kannst du dir das vielleicht noch leisten mit deiner Familie, ja? Aber ganz viele andere nicht, so, das kann es doch nicht sein. So, ja, dann kauft man sich es halt nur einmal in der Woche, aber das kann man Menschen nicht. Also man kann natürlich drüber reden, soll das subventioniert werden, auf jeden Fall. Aber so einfach gedankenlos zu sagen, ist doch egal, dann halt nur ein, zwei Mal die Woche. Aber ich kann mich trotzdem entscheiden, was und wie ich kaufe. Das ist einfach überheblich und zutiefst ungerecht und unverschämt, finde ich auch. Ja. Die andere Sache ist, ja, was ist mit, wie reguliert es der Staat oder wie subventioniert es der Staat? Und ja.
Also dass Lebensmittelpreise im Allgemeinen ein ziemlich komplexes Thema sind und auch ein problembehaftetes, das glaube ich nicht erst seit, wie heißt die Doku nochmal, Taste the Waste. Ne? Mhm. Ja, Taste the Waste bekannt, wo ja thematisiert wird, dass dadurch, dass wir so viel an Lebensmitteln einkaufen, die wir zu einem großen Teil, teilweise auch nur die Packungen überhaupt geöffnet zu haben, wieder entsorgen, weil wir zu viel an Lebensmitteln einkaufen, also dieses Wohlstandsproblem, dass wir dadurch auch international Lebensmittelpreise drücken und dass das Konsequenzen hat, nicht nur für den deutschen Markt und für die deutschen Bürgerinnen und Bürger, sondern dass das auch dazu führt, dass auch Dumpinglöhne da sind, ne? Für Leute, die in der Industrie beschäftigt sind. Das hat ja auch damit zu tun. Wir haben in Deutschland eigentlich zu niedrige Lebensmittelpreise im Allgemeinen. Ich glaube, es ist halt zu einem großen Teil ein Lohnproblem. Also ist jetzt vielleicht auch, klingt jetzt vielleicht auch billig, jetzt da anzufangen, aber ich finde schon, dass wenn Löhne gerechter wären, also wenn die Härte von Arbeit beispielsweise auch als Kriterium angelegt würde, ja. Dass Menschen genug Geld hätten, um auch höherpreisige Lebensmittel zu bezahlen. Ja, aber wo fängt man an? Ne? Also versucht man das erstmal durchzusetzen und dann auch die Lebensmittelpreise entsprechend anzuheben, dass es dann passt? Oder also es ist ein kompliziertes Thema. Ich finde das nicht so einfach. Also mit irgendwelchen Slogans dazu kommen, ist nicht so hilfreich.
Was man grundsätzlich sagen kann, sorry, ist, dass man in Deutschland im europäischen Vergleich, glaube ich, relativ günstig einkaufen kann, Lebensmittel.
Ja.
Und dass die Deutschen auch, aber wiederum im Verhältnis, sehr wenig, also prozentual weniger dafür ausgeben. Ne? Also obwohl es quasi billiger ist und sie dann theoretisch mehr kaufen könnten an Lebensmitteln oder mehr auch in Qualität investieren können, tun sie es im Vergleich zu, ja, Frankreich, ja, das, also nicht so. Da hat Essen tatsächlich einen höheren Stellenwert, Qualität an Essen und also sind dann gesellschaftliche Durchschnittswerte. Das ist schon interessant.
Aber ich finde auch, das merkt man, wenn man in anderen Ländern Urlaub macht, dass Essen in anderen Ländern oft einfach eine andere Qualität hat im Sinne von, dass Genuss oft viel höher geschrieben wird, dass die Dauer von Essen viel länger ist und dass, ja, dass der Zugang oft irgendwie ein anderer ist. Und ich frage mich halt, ich finde halt eben, das hat auch ganz viel mit Bildung zu tun und ich finde halt eben schon, dass man da auch grundsätzlich dran ansetzen kann. Also ich bin immer wieder schockiert, wenn ich halt meine Seminare mache, da fällt mir das nochmal so krass auf, es ist einfach so freaking normal in Deutschland, dreimal am Tag Fleisch zu essen. Das ist das Normalste von der Welt. Und so wie ich noch in der Schule, okay, ich bin jetzt nicht, ne, schon ein paar Jährchen bei mir her, oh yes, ich kann das jetzt sagen. Ich bin in dem Alter, wo ich sagen kann, ja, vor 15 Jahren, als ich noch in der Schule war. Genau, da wurde nämlich, ja, es sind sogar über 15 Jahre, what the fuck?
Friss oder stirb.
Vor 20 Jahren wurde mir noch in der Schule beigebracht, was heute bestimmt ganz genau immer noch so ist. Diese Ernährungsgeschichte, Schnickschnack, ne? Wo halt eben Fleisch auch immer der große Posten war, ne? Und wo das einfach auch total wichtig war und Grundnahrungsmittel und muss und hier und da und bla und blub. Also wo halt eben diese Denke irgendwie auch wichtig war, dass das halt eben zum zur Ernährung irgendwie ein wichtiger Teil ist. Kann sein, muss aber nicht. Und das, ich finde halt eben die Haltung, die sich daraus entwickelt hat, ne, dieses dreimal am Tag muss Fleisch auf dem Tisch sein, finde ich halt eben schon problematisch. Und bei mir, die Teilnehmenden in Seminaren meckern. Wenn es da mal ein vegetarisches Essen gibt, sind die immer voll am Abkürzen. Und das finde ich halt eben schon auch problematisch. Und ich finde, es zeigt halt eben auch nochmal die Haltung auch oft zum Genuss, weil es ist ja dann sogar total egal, was für ein Fleisch oder wie das zubereitet wird. Oder so übers Essen wird halt in erster Linie gemeckert, wenn es halt kein Fleisch ist. Und nicht, wenn es irgendwie nicht gut gemacht wurde oder so. Und das finde ich irgendwie finde ich schade. Und wenn ich dann in den Freizeithäusern bin, es gibt eins, das finde ich richtig abgefahren, da ist fürs Essen eine halbe Stunde angesetzt und das bedeutet, ich muss mich anstellen, je nachdem, ob Buffet ist oder nicht, muss mein Essen abholen, muss essen, muss den Tisch abräumen und neu gedeckt haben. Und das alles in einer halben Stunde. Und ich fand das immer mega stressig. So, ne? Man hat überhaupt keine Zeit zum Sitzen, zu quatschen, man muss direkt aufstehen, direkt irgendwie alles sauber machen und fertig haben, weil sonst da die Damen irgendwie standen und auf die Uhr gezeigt haben und sagen, so, wir wollen jetzt hier zumachen. Das finde ich höchst problematisch. Und ich genieße das, wenn ich irgendwo Urlaub mache, wo es zum Beispiel keinen Kaffee to go gibt. Gibt es in nicht allen Ländern, finde ich
meisten,
geil.
In den meisten Religionen gibt es Vorschriften, was Essen angeht. Also im Judentum gibt es ja koscheres Essen und nicht koscheres Essen, reines und unreines Essen. Was ich auch interessant finde insofern, ist, dass das eben auch ein Thema von Abgrenzung ist. Ja, da gibt es ja dieses Kapitel 3. Mose 18, glaube ich, mit so einigen Gesetzen, wo es dann um unreine und reine Verhaltensweisen und eben auch Essen geht, Homosexualität wird da genannt Und am Ende des Kapitels heißt es dann, dass das alles dafür da ist, um sich abzugrenzen von anderen Kulturen, die gottlos sind. Also die Idee, dass man über solche auch Speisevorschriften dann die eigene Identität klären kann oder definieren kann, über solche Boundary Markers. Spannend finde ich, dass im Christentum diese Vorschriften über den Haufen geworfen werden. Viele sagen auch, dass der Grund, warum sich das Christentum überhaupt so stark ausbreiten konnte, der gewesen ist, dass Paulus ziemlich am Anfang der christlichen Entwicklung diese Boundary Markers neu gesetzt hat. Da gab es eben ein sehr wichtiges Konzil direkt am Anfang, wo darüber gestritten wurde, ob eben die Menschen, die jetzt neu zu diesem Glauben dazukamen, ob die sich eben an diese ganzen Koscher-Gesetze halten müssen oder nicht. Und Paulus hat sich durchgesetzt und hat eben auch von einer Vision erzählt, wo eben so koschere Tiere in einem Traum vom Himmel kamen und eine Stimme ihm gesagt hat, du darfst das essen. Und er gesagt hat, nee, das geht nicht.
War das so. Nicht Petrus?
Mag sein, sorry. Vielleicht ist es Petrus gewesen, aber, ja. Aber es ist zumindest.
Ha!
Ja, aber es ist später ist es Paulus gewesen,
ich
der.
Mich freuen.
Paulus ist derjenige gewesen, der an anderen Stellen nochmal diese Gesetze durchgesetzt hat. Also das ist jedenfalls in der frühen Zeit der Christen ist das diskutiert worden, ist durchgesetzt worden. Ich frage mich, ist das aber nicht ein blinder Fleck auch in der Theologie? Ich meine, ist ja schön, gut, als Christen kannst du essen, was du willst, du hast keine Regeln, was das angeht. Aber bräuchte es nicht trotzdem ein theologisches Nachdenken über Essen?
Ja, wir haben noch mehr Abgrenzung als Christen unglaublich nötig. Wir haben noch nicht genug Themen, die wir benutzen, um uns abzugrenzen. Hast du recht?
Ne, das meine ich nicht. Also ich glaube, dass das Problem nicht Abgrenzung oder Identität ist. Ich glaube, das ist ja das ist geklärt. Die christliche Identität hat eben nichts mit Nahrung zu tun, eher im Gegenteil. Eins der zentralen christlichen Rituale ist das Abendmahl. Und das ist eben ein Symbol dafür, am Tisch Gottes sind alle möglichen Menschen oder in der Tischgemeinschaft Gottes sind alle möglichen Menschen willkommen. Das ist also genau das Gegenteil.
Ich glaube, wir können als Christinnen und Christen auf jeden Fall das Essen als Politikum wiederentdecken, auch theologisch. Und das ist auch etwas, das unausgesprochen im Zweiten Testament immer da ist. Ne? Also weil die römische Besatzungsmacht hat Brot, das wichtigste Grundnahrungsmittel, kontrolliert. Ne, Getreide aus Ägypten und so, also die Kornkammern, aus denen sie sich bedient haben dafür gesorgt, dass sie auf jeden Fall für sich in der Regel genug hatten und dass sie aber auch die Möglichkeit hatten, Brot zu rationieren an die Völker nach ihrem eigenen Gutdünken auszugeben, so wie es passte. Und dadurch, dass sie dann auch Rationen für Leute klein gehalten haben, war es denen auch nicht möglich, groß, also aus körperlichen Gründen, groß sich aufzulehnen, wenn man nämlich nur knapp dem Hungertod entgeht durch das, was man kriegt, dann ist man nicht in der Lage, irgendwie sich aufzulehnen gegen die Besatzungsmacht. Deswegen war das ein Mittel für die Römer, um besetzte Völker klein zu halten auch. Und das spielt im Hintergrund, also auch in den Evangelien die ganze Zeit eine große Rolle. Am deutlichsten wird das vielleicht bei Johannes also es gibt die Speisung der 5000 oder mehrere Speisungen der Menschenmengen durch Jesus. Das ist ein politisches Thema gewesen. Man kann vielleicht mit Fug und Recht interpretieren, dass die Leute auch so sehr hinter ihm hinterher waren und so große Hoffnungen an ihn als den Messias hatten, weil er ihnen Brot gegeben hat. Und wenn es im Johannesevangelium heißt von Jesus, dass er das Brot des Lebens ist, dann hat das politische Implikationen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, wiederentdecken sollten, auch für unsere Zeit. Essen als Politikum, denn wie wir gerade auch schon angesprochen haben, Menschen, die nicht viele Mittel haben, denen bleibt es auch oft verwehrt, sich gesund und nachhaltig und was weiß ich zu ernähren. Das ist etwas, was manche Teile der Gesellschaft, also die haben da keine großen Möglichkeiten, keine großen Wahlmöglichkeiten. Und es sollte nicht so sein. Also eine christliche Vision von Gesellschaft sieht anders aus, ne? Wo der Zugang auch zu Nahrungsmitteln, zu guten Nahrungsmitteln möglichst für viele Leute, alle Leute frei da sein sollte. Ja, und auch das Abendmahl war ein Politikum. Das spielt ja auch eine Rolle, ne? Also in Apostelgeschichte Kapitel 2 ist es, glaube ich, geschildert, wie die Leute zusammenkamen und Brot gebrochen haben. Brotbrechen gehörte immer dazu, zu den ersten Treffen der Christinnen und Christen. Und das Abendmahl war ja auch in seinen Anfängen zuerst ein nicht allein diese liturgische Angelegenheit, nicht nur diese Eucharistie, sondern das war ja integriert in das sogenannte Agape-Mahl, dieses Liebesmahl. Dafür waren Christinnen und Christen auch bekannt. Und da sollten Leute satt werden. Das war ein Sättigungsmahl. Und das spielt auch im 1. Korinther 11 eine Rolle, ne? Da, wo Paul, das wird ja immer zitiert bei Abendmahlsliturgien, aber der Kontext ist ja, Paulus klagt die Korinther an.
Muss schon mal eben erklären, was da steht.
Also, ja. Genau, also bevor diese, bevor Paulus dann Jesus zitiert, ne, was der dann am Abend vor seiner Hinrichtung seinen Jüngern beim Abendmahl gesagt hat, bevor das passiert, rahmt Paulus das ja ein mit einer Kritik an den reichen Korintherinnen und Korinthern, die ihr Essen im Überfluss und Wein und so, ne, mitbringen, aber selbst essen, anstatt zu Hause sich satt zu essen, sodass sie was mitbringen können, damit diejenigen, die nichts haben, dort sich satt essen können. Ne? Das ist seine Kritik. Und die ist ziemlich beißend. Er spricht dann davon, dass die fressen und sich besaufen. Und das schien also damals schon dort ein Problem gewesen zu sein, dass er vorsorglich schon an den Wurzeln ausreißen wollte. Das heißt, dieses Agape-Mahl, dieses Mahl für alle, für die ganze Gemeinde, das war dazu da, dass alle satt wurden, auch diejenigen, bei denen es normalerweise schwierig war.
Das heißt, man lebt quasi schon die Hoffnung, die man für die Welt hat.
Genau, ja.
Und man verbündet sich miteinander. Also ne, das Abendmahl, der Bund in Jesu Blut. Auch der Gedanke, dass mit Menschen, mit denen ich Abend esse, also mit dem ich ja auch dieses ganz existenzielle Bedürfnis, dieses alltägliche, was eben auch ne, von der angefangen hat an der Mutterbrust, also was ich wirklich brauche, dass ich da die Komponente reinhole, ich brauche Menschen und ich verpflichte mich diesen Menschen. Menschen, mit dem ich esse, der kann mir nicht mehr egal sein, vielleicht so ein bisschen, wenn man es ganz zu Ende denkt. Menschen, mit dem ich das Brot breche, der ist mir in dem Moment nicht egal, wenn es darum geht, ne, dass der Mensch satt wird, falls es ihm sonst irgendwie nicht ihm verwehrt wird. Und gleichzeitig heißt es auch, ja, irgendwie so eine Art der Verbindung. Ne?
Ja.
Das ist schon eigentlich sehr cool.
Ja. Ja, christliche Gemeinschaft war in ihren Anfängen auch Essensgemeinschaft.
Ja.
Ganz einfach.
Und das heißt, wenn ich mit Leuten esse und weiß aber, die können sich würden das vielleicht sich auch gerne leisten, Bio, was weiß ich, aber können das nicht, dann heißt es, ich habe mit ihnen gegessen, ich habe mit ihnen das Abendmahl gemacht. Ich kann nicht dann durch meine Tage gehen, fröhlich meinen Fairtrade-Kaffee kaufen und es ist mir egal, was die Leute verdienen oder dass sie total unterbezahlt sind oder dass sie nicht genug haben, dass sie nicht bekommen, was sie brauchen zum Leben.
Ja. Ich finde es eben bemerkenswert, dass in christlichen Gemeinden das Abendmahl jetzt ein Ritual ist, wo man an etwas denkt, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Aber man denkt eben in der Regel nicht an die Menschen, die nicht dazugehören, oder man denkt nicht an die Menschen, die sich eben gerade nicht etwas leisten können. Also diese Idee von einer Gemeinschaft, von gemeinsamer Versorgung und so weiter, das ist ja völlig in der Regel einfach raus. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Es geht, man denkt an Jesu Tod. Ich würde mich fragen, also wie könnte das anders aussehen?
Es gibt ja kirchliche Gemeinschaften, die haben solche Initiativen, dass sie irgendwo draußen eine lange Tafel aufbauen und Abendmahl quasi so feiern, dass alle dazu eingeladen sind und wo dann auch viele auftauchen, die sich normalerweise kein vernünftiges Essen leisten können. Da gibt es einige, die das machen. Ne? Das wäre ein praktischer Ansatz.
Und wenn man dann wirklich Abendmahl feiert, im besten Sinne des Wortes, und einander auch kennenlernt und die Bedürfnisse voneinander kennenlernt, dann geht das ja auch über, was kann ich mir an Essen leisten, hinaus. Ne? Ich meine, dann geht es grundsätzlich um, bin ich finanziell versorgt, habe ich eine Wohnung, werden meine Rechte durchgesetzt, werden meine Rechte geschützt, werde ich geschützt. Also da kommt so viel dazu, und das ist auch so eine unglaublich große Kraft, weil wir natürlich zurzeit auch viel darüber diskutieren, wie kann man Menschen zusammenbringen, die ganz unterschiedlich sind. Aber mir kann ein Mensch mit seinen Sorgen nicht mehr egal sein, wenn ich wirklich regelmäßig auch mich auf so eine Erfahrung einlasse. Natürlich kann man auch für sich da essen und Schluck Traubensaft trinken und gut ist. So, ne? Aber wenn das wirklich wieder zu einem transformativen Akt wird, so ein Abendmahl, zu was, was mich und uns gemeinsam berührt, und dann hat das eine unglaublich große Kraft.
Ich weiß ja nicht.
Dann erzähl mal.
Ich weiß nicht, ob Gemeinde die Aufgabe der Versorgung hat. Ich weiß auch nicht, ob ich als jemand, der sich vielleicht gewisses Essen nicht leisten könnte, es so toll fände, in eine Gemeinde zu gehen, um da versorgt zu werden. Ich finde das eigentlich nicht so cool. Ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig, immer irgendwo hinzugehen. Das hat so Suppenküche-Charakter. Ich finde das irgendwie doof. Und ich finde das irgendwie nicht hilfreich und doof.
Ja, aber das Problem.
Ist das die Vision dahinter? Ist das also Suppenküche? Ist Abendmahl Suppenküche?
Das sind ja auch Hausgemeinden. Das ist ja, was wir machen. Ich meine, wir sorgen auch füreinander. Und ich bin froh drum. Also, nee, jetzt mal im Ernst. Natürlich darf es nicht in so eine paternalistische Kacke da irgendwie abrutschen, ne? Dass irgendwie die einen mit offener Hand kommen, die anderen sich zu Hause vollmampfen und dann ihr Bio-Fair-Trade-Hähnchen vegan auftischen und die anderen dann schön dankbar sein dürfen. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, da ist eher die Frage, wie wird Gemeinde heute grundsätzlich gelebt. Aber ich glaube, der Kontext, aus dem es kommt, füreinander Sorge zu tragen, das ist schon was Schönes. Aber natürlich darf es nicht dahin gehen, dass man irgendwo gehen muss, um versorgt. Aber das meine ich ja auch. Das ist der Anfangspunkt. Weißt du, das ist nicht der Abendmahl. Das Abendmahl, wenn das wirklich zu dem wird, dass wir uns nicht mehr egal sind, wo man Menschen kennenlernt, wo man Freundschaften schließt, das meine ich halt, dann ist mir die Person eben, kann mir im besten Sinne eigentlich dann ja auch nicht mehr egal sein, wenn ich am nächsten Tag aufstehe und zur Arbeit gehe. So, dann sind wir verbündet und dann gucke ich, was die Person braucht. Und wenn die Person es nicht braucht, irgendwo hinzurennen und da für irgendwas dankbar sein zu müssen, ja, dann gucke ich eben, wie es anders geht. Ne? Und dann setze ich mich eben für die Rechte der Person ein, die Person ja genauso für mich. Und für meine Rechte und für meine Bedürfnisse. Ich finde, das ist eher was, wo man total gut eine Ebene schaffen kann, wo eben die ganzen sonst auch gesellschaftlichen Barrieren nicht mehr existieren oder die, die verschiedenen, lass es Milieus sein oder wie auch immer, sondern da leben wir eben das, wovon, das, was wir hoffen. Oder nicht?
Weiß nicht.
Ach, Samira.
Ich weiß nicht, ich finde das einfach ein total schwieriges Thema und ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die halt eben gewisse Sachen halt eben nicht so gerne als kirchliche Aufgabe sehen, sondern lieber gerne als staatliche Aufgabe, weil ich das irgendwie
ja, aber das will ich doch sagen. Ich sag doch nicht, oh Mist, du hast echt Probleme gerade, was irgendwie deine Essensversorgung angeht und musst mega rumknapsen. Ja, komm, kochen wir jeden Tag im Herbst Kürbissuppe in der Gemeinde. Das sage ich doch gar nicht. Dann sage ich, wow, was für ein Scheiß. Okay, wir müssen uns dafür einsetzen, dass es irgendwie bessere Löhne gibt oder eine bessere Grundversorgung. Das kann ja zum Kuckuck nochmal nicht sein. Und dann arbeiten wir nämlich daran. Und natürlich wird dann der Staat in die Verantwortung gezogen. Ist ja auf jeden Fall klar. Okay. Also, so wie ich das verstehe zumindest. Vielleicht habe ich das auch nicht klar genug ausgedrückt. Aber das meine ich halt, weißt du?
Ich gehe in den Alltag. Ich verstehe dann den Zusammenhang mit Abendmahl und so nicht. Weil, also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man vernetzt ist, wenn man Freunde hat, wenn man füreinander einsteht, ne? Und wenn man weiß, jemand hat irgendwie nicht so viel, da mal ein Essenspaket schickt oder so ein Kram. Ne? Das finde ich total gut und total wichtig, diese soziale Verbundenheit und sich umeinander kümmern oder so. Ich bin nur immer von Gemeinde als Institution immer so ein bisschen verwirrt, weil ich glaube halt eben, dass Gemeinde als Institution gewisse Aufgaben einfach nicht schafft. Und deswegen finde ich das schöner, wenn das verstaatlicht, also vom Staat übernommen wird, weil ich dem das mehr zutraue. Sorry, not sorry. Und dann finde ich es aber gut zu sagen, okay, wir haben aber als Gemeinde eine theologisch-politische, schlag mich tot, Haltung zu Dingen und setzen uns deswegen auch politisch füreinander ein. Das finde ich cool.
Ja, aber darum geht es ja auch beim Abendmahl. Also, beziehungsweise jetzt haben wir nur diese liturgische Form, die sich abgesondert hat von diesem Gesamtkontext eines Sättigungsmahls. Ne, das ist, ich weiß nicht mehr, wann das passiert ist, aber irgendwann hat sich das so herausgebildet und das eine wurde vom anderen getrennt. Aber es ist ja ähnlich wie die Beschäftigung mit der Bibel oder mit Liturgie. Geht es ja darum, ein alternatives Narrativ auszuagieren, zu performen, zu durchzuspielen. Ne? Also Christinnen und Christen sollten sich ja nicht mit der Bibel beschäftigen zum Selbstzweck, sondern es sollte ja transformativ irgendwie sein. Und zwar in dem Sinn, dass man mit einer Geschichte konfrontiert wird, Gottes mit der Welt, die anders ist als die dominanten Narrative unserer Zeit, damit man eine Gegenvision entwickelt und damit man daraus dann aktiv wird. Und Abendmahl ist ja auch das in körperlicher Form, als einen Akt, den man physisch vollzieht, damit das einem in Fleisch und Blut sozusagen übergeht.
Ja.
Wow, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Also was ist jetzt...
Aber es war gut.
Es klang mega. Aber was war hier, ist jetzt der politische Akt am Abendmahl?
Wenn das Abendmahl... so wie... Also Rituale, finde ich, sollten in einem religiösen Kontext irgendwie einen transformativen Charakter haben. Also uns irgendwie so beeinflussen, dass auch unser Denken und unser Handeln anders ist als ohne. So. Ist die Frage, ob das so funktioniert oder nicht, ne? Ob die Realität dann anders aussieht, aber wenn es gut läuft, ist es meiner Meinung
nach. Ja, und ob man sich darauf einlässt, ne? Und wer so.
Ja. Aber genau das ist es ja. Man, ich meine, was tut man da beim Abendmahl? Man, also in dieser liturgischen Form, die sich eingespielt hat im Laufe der Zeit, ne? Man denkt an Christi Opfer, man hat Anteil an Jesu Leib und man verleibt sich also diese Geschichte ein, die ja eben geprägt ist von einem, der sein ganzes Leben lang sich dafür eingesetzt hat, dass zur Tischgemeinschaft alle gehören. dass da nicht ausgegrenzt wird. Dass da gerade die reingehören, die normalerweise ja so unterm Stiefelabsatz des Imperiums da irgendwie sind. Ne?
Ja, und dass die, die es nicht sind, trotzdem bedürftig sind. Und das ist ja das Schöne, ja. Dass wirklich unsere Gleichheit hervorhebt. Wir alle brauchen Essen. Und wir alle brauchen dieses neue Leben, dieses neue Zusammenleben, diese neue Welt quasi, ne, wo wir alle ja. Gemeinsam eben an einem Tisch sitzen. Das ist, glaube ich, das, was du mit Performance meintest. Es ist noch nicht da, aber wir leben es schon.
Und dieser obdachlose jüdische Wanderprediger ist für diese Idee, für diese Vision krepiert. Und wenn wir irgendwie ein Mahl zu uns nehmen, ein Andenken daran, dann sagt das ja was aus. Und dann sollte es im Idealfall was mit uns machen.
Ja, und ich denke eben, wenn es was mit uns macht, dass uns die politische Ebene nicht mehr egal sein kann, dann ist es eben nicht mehr egal, ob die Person auf der Straße, mit der ich das einmal gebrochen habe und gegessen habe, auf der Straße beleidigt wird oder ob die total schuftet und nichts dafür verdient oder ob die einsam ist in ihrem Reichtum oder auch ohne Reichtum oder wie auch immer, dass wir, dass sich Dinge ändern müssen. Und das ist schon, finde ich, schon politisch. Plus, die Gemeinde ist ja in dem Fall nicht ein Ort, zu dem man geht, die irgendwie Fürsorge betreibt, wie eine Suppenküche, sondern beim Abendmahl sind wir ja die Gemeinde, die teilnehmen. Das ist die Kirche, das ist der Leib Christi, so. Also so verstehe ich das. Und da bist du eben ganz stark weg von der Institutionsidee hin zu eben, wir erinnern uns daran, dass es eigentlich nicht um Institutionen geht, sondern um Gemeinschaft. Finde ich schon cool.
Ja. Es gibt eine andere wichtige Stelle, weiß nicht, ob sie so wichtig ist, aber mich würde interessieren, was ihr davon denkt oder darüber denkt. Es gibt diese Geschichte, das erste Wunder, was Jesus vollbringt, Wasser in Wein. Also ich habe nie ganz verstanden, was das eigentlich soll. Aber ich glaube zumindest, dass es etwas mit Feiern zu tun hat. Eine Feierkultur, keine Ahnung.
Brad Jurczyk, mein Lieblingstheologe, hat dazu ein Buch geschrieben. From the Temple to the Table. Oder
ist das dein Lieblingstheologe?
Ich finde ihn schon immer wieder cool.
Ich dachte, das wäre der andere. Wie heißt der noch?
Brian Zahnd.
Oh, ich meine Brian Zahnd. Habe ich Brad Jurczyk gesagt? Ja, stimmt.
Ja, ich bin auch ein bisschen
weil die alle mit B anfangen. Okay, nein, gemein. Ich meinte, Brian Zahnd hat das super. Buch geschrieben. Nicht Brad Jurczyk, der hat auch gute Bücher geschrieben. Aber genau. Und ich glaube, da geht es drum, wohin sich sowas wie Heiligkeit verlagert oder das Verständnis von Heiligkeit, dass sich das eben vom Tempel durch Jesus immer mehr zum Tisch verwandelt und zur Tischgemeinschaft übergeht. Und er erwähnte auch das erste Wunder als Zeichen dafür.
Das Heilige kommt vom Tempel immer mehr zum Tisch.
Mhm, zur Tischgemeinschaft. Dass da das stattfindet, was heilig ist und was transformativ ist und Gottes Begegnung, wo das stattfindet. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur ein YouTube-Video dazu gesehen. Aber es könnte interessant sein, findet ihr nicht?
Und ich glaube, so halbwegs intuitiv haben wir das ja auch bei Mosaik ganz ähnlich schon gelebt, schon ziemlich lang. Ne? Also wir hatten als erstes, bevor wir überhaupt Gottesdienste hatten, hatten wir Food Nights, International Food Nights. Und da ging es genau darum, Leute zu verbinden durch Essen, durchs Feiern und durch Kreativität. Also das waren schon immer die Elemente, die wir als entscheidend und verbindend angesehen haben, noch bevor wir, glaube ich, irgendwie dazu eine passende Theologie hatten. Interessanterweise.
Und was mir gerade auch noch einfällt zum Feierwunder, ist, dass da auch nämlich eine politische Komponente drin ist. Und zwar die ersten, also die, die Zeugen werden von dem Wunder, das sind die Diener auf der Feier. Und dann kommt der Bräutigam oder der Gastgeber da, irgendwie ist, glaube ich, nicht der Bräutigam, ne? Also der das Fest ausrichtet und ist dann ganz erstaunt. Aber die, die wirklich Zeugen sind, sind die Diener. Die bezeugen das, die sind die Ersten, die das erleben. Und wenn man da wieder überlegt, ne, was heißt Zeuge sein damals und so weiter, ist ja auch immer ein großes Thema, wenn es um die Frauen geht, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist als Erste, dann hat das schon Gewicht. Und ich glaube, da ist auch noch so eine Geschichte mit Maria, die dabei steht und sagt, also bei dem Wunder jetzt,
macht, hört auf ihn.
Genau, hört auf ihn. Das kann man bestimmt ganz gut deuten. Ich weiß noch nicht wie.
Kauft das Buch und gibt es mir. Ich habe im Moment kein Budget für neue Bücher. Ich habe es überreizt. Ja. Ich gucke mal gerade, wie lange wir haben. Ich glaube, wir sind.
Okay, whatever. Weit. Dann möchte ich jetzt meine Agenda noch zu Ende führen.
Gib ihm.
Okay, meine Agenda für diesen Talk, who cares about Abendmahl, aber waren interessante Gedanken. Ich habe einen großen Wunsch für uns alle. Und zwar, dass Essen einen großen Wohlfühlcharakter wieder bekommt. Weil Essen etwas auch mit Selfcare zu tun hat, mit Wertschätzung für sich selber, für Natur und Umwelt. Aber der Charakter der Gemeinschaft, dass sich selber was Gutes tun, dieses, warum lohnt es sich nicht für eine Person zu kochen? Natürlich lohnt es sich, weil ich koche für mich. Und es lohnt sich immer, sich selber was Gutes zu tun. Und ich würde mir wünschen, egal welche Ernährungsform man wählt, dass man als erstes wieder eine Einstellung zum Essen bekommt, was eine Einstellung von Genuss und von Wohlfühlen und von Freude und von Begeisterung hat. Und wenn man halt eben so eine positive Einstellung zum Essen hat, dann ist es, glaube ich, auch viel leichter, sich konstruktiv und nicht beschneidend mit Essen auseinanderzusetzen. Und dann kann man immer noch sagen, okay, was weiß ich, ich muss ein paar Kilo abnehmen oder für meine Gesundheit brauche ich dies oder jenes oder whatever die Gründe sind, warum man wie essen will. Aber ich würde mir doch wünschen, dass als erstes dran gearbeitet wird, wirklich eine positive Haltung wieder zum Essen zu entwickeln, weil ich glaube, eine positive Haltung zum Essen kann auch eine sehr positive Auswirkung auf sich selber haben. Und wenn man sich mehr Gedanken darüber macht, was tut mir gut im Sinne von, womit fühle ich mich wohl, geht das, glaube ich, auch mit Ernährungseinschneidungen. Ich will aufhören, irgendwelche Leuten ihre Diäten abzuschneiden.
Ich glaube, darf Diäten, man gerne machen. Diäten, also das kann man ja auch mal sagen, Diäten bringen nichts, die kann man am besten sein lassen. Weil Diäten, das ist ja im Prinzip, das ist einfach Verzicht, ohne aber grundsätzlich Dinge zu ändern, die was mit Lebensrhythmus zu tun haben oder die eben zum Beispiel auch was mit Genuss zu tun haben. Wenn du eine Diät machst, dann kannst du vielleicht viele Kilos verlieren, aber du wirst dadurch nicht lernen zu genießen. Und vielleicht ist eben auch das Problem, dass wenn man eine ungesunde Essgewohnheit hat, vielleicht ist eben da auch das Problem, dass eben so dieses Genießen können gar nicht da ist.
Richtig, und dass man halt, das hat ja auch oft was mit Einstellung zu sich selber zu tun. Essen kann nämlich sowohl eine Belohnung als auch eine Strafe sein, als auch eine Strafbelohnung sein. Oh. Und das ist halt eben, glaube ich, alles sehr, sehr negativ. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich halt eben den Ruck geben, einfach nochmal ihre Einstellung zu Essen zu verändern, ihre Einstellung zu sich selber nochmal zu überdenken und da irgendwie Frieden mitschließen. Weil ich finde, das ist ein viel zu wichtiges, viel zu essentielles und ein viel zu verbindendes Thema, als dass man über Essen immer nur traurig denken darf.
Ja, also es ist auch extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich krasses gesellschaftliches Problem. Und wir haben in dieser Folge noch nicht über das Thema Bulimie beispielsweise geredet. Könnte man auch einige Worte darüber verlieren.
Wobei Bulimie das, also ne, wäre das nicht so richtig krank und ungesund, wäre es eigentlich das richtig Geilste, weil man kann total viele tolle Sachen essen und dann kann man sie auskotzen und dann kann man wieder essen, was richtig abgefahren ist. Und wenn man
das macht doch keinen Spaß. Macht sich
seine Speiseröhre kaputt.
Also, ich sage ja, es war total negativ, aber ich bin beeindruckt, wie viel Bulimie Leute essen können.
Aber das gab es okay, ja auch, sorry. Ich glaube, so ist auch der Begriff von Dekadenz entstanden tatsächlich irgendwann mal, weil das wirklich einfach Leute aus Spaß gemacht haben und zum römischen.
Also ich wollte im Anschluss an deinen Appell noch sagen, Sasa, I do care about Abendmahl, aber für mich ist es auch insofern wichtig, für mich persönlich, als das genau eins der entscheidenden Aspekte für mich ist. Denn im Abendmahl ist ja das Essen und das, was man da trinkt, irgendwie eine heilige Angelegenheit. Und ich finde, das sollte dann auch die Konsequenz haben, dass es grundsätzlich heilig ist. Also das Essen, Trinken, das, was man sich reinpfeift, eben nicht nur etwas ist, was man sich reinpfeift, sondern dass das was Heiliges ist. Und mit heilig meine ich nicht bierernst, also dass man immer andächtig werden sollte dabei, sondern ich meine damit, dass man dass man da auch eine Freude damit hat, ja, dass das einfach so eine tiefere, dass da so eine Tiefendimension dabei ist. Ne? Also Essen ist etwas, das ernst zu nehmen ist, aber auch Spaß machen sollte. All das sollte da sein und das wird für mich durch dieses Wort heilig auch ganz gut zusammengefasst.
Ich meine, es gibt auch so eine theologische Schiefseite und zwar diese Genussvermeidung. Ja, manchmal hat Genuss auch in der christlichen Religion einen ganz, ganz seltsamen Beigeschmack, wo man sagt, also eigentlich, man darf bloß nicht zu viel genießen. Ja, also dann, da sollte man sonst lieber so die Verantwortung vor Gott und die Ergebung gegenüber Gott sollte man da betonen, aber das Genießen, das ist schwierig. Jetzt sage ich es doch nochmal. Ich mag Prozesstheologie auch deswegen, weil in der Prozesstheologie der Kern ist, das Ziel, worauf alles hinausläuft, ist der Zuwachs an Enjoyment, also an Genuss. Das ist der Kern des Ganzen. Das ist der Kern, warum wir hier sind. Das ist das, was Gott will. Gott will, dass die Schöpfung mehr genießen kann. Und das, finde ich, ist schon auch recht revolutionär.
Einer der großen Grundwerte der Prozesstheologie ist auch Zest, Würze.
Yeah.
Jetzt ist doch nur die schwierige Frage, um unsere Genussrunde hier ein bisschen zu sprengen. Was ist, wenn das eine halt gegen das andere ausgespielt wird? Das heißt, wenn ich esse und die Pseudo-Veganerin muss es ja irgendwann bringen, die Tiere oder die Umwelt darunter leiden. Also wie geht das dann mit dem Genuss? Oder wie anders auch mal eine Frage, wie ist das, wir dürfen als Christinnen und Christen so per Religionsvorschrift alles essen, aber gibt es nicht ethische Überlegungen dazu? Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Thema ist, weil ich war in der katholischen Buchhandlung und da war ein Tisch voller zum Erntedankfest mit so Fragen, wie geht denn jetzt eine Ernährung aus christlich-ethischer Sicht und so. Und das fand ich total spannend, weil in der Schöpfungsgeschichte haben die Menschen und Tiere kein Fleisch gegessen. Und ich weiß, wir dürfen Fleisch essen, weil dann kam Noah und hat gesagt, Gott hat gesagt, okay, esst Fleisch. Aber grundsätzlich ist doch schon die Frage und natürlich an alle, die Fleisch gerne essen und sonst wie, ist es völlig okay. Es geht mir jetzt gar nicht drum, konkret was irgendwie anzugreifen. Aber schon einfach jetzt mal so auf einer Metaebene zu überlegen, wie ist das? Ich genieße das, aber eigentlich weiß ich ja schon, dass das mit Leiden verbunden ist. Also wie bringt man das zusammen oder... Ja, haben da vielleicht doch die Gehirnwäsche-Veganer recht, wenn sie sagen, das könnt ihr alles gar nicht machen, ihr seid Heuchler.
Und ach, sie sind doch selber Heuchler, sorry. Aber das ist halt eben ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Man kann halt eben nicht genießen, egal wie fair und bla und schnack man ist, ohne dass irgendwo Leid damit passiert. Also so, ne?
Ich finde, schon da ganz darf man nicht so krass schlimm, sein. Ne?
Ja, ne? Also wenn irgendwo irgendwelche Wälder abgeholzt werden für Soja und da Tiere drunter leiden, hast du das gleiche Problem.
Ja, also, das ist traurig.
Ich weiß, das sind nicht das gleiche, die gleiche Dimension. Aber im Endeffekt finde ich das ganz schwierig, da den Finger hochzuhalten, so von wegen so, ja, das sind ja nur die Fleischfresser. Das
nee, dann halten ja wir so. Den Finger gar nicht hoch. Dann machen wir es zum allgemeinen Problem. Aber lass das uns mal darüber so, reden ja. Und das nicht einfach so wegwischen und so, ja, ist halt so, aber wir genießen jetzt trotzdem. Das ist ja auch blöd.
Ich finde aber, das muss man vom Genuss ein bisschen trennen. Finde ich.
Also ich, ja, ich denke auch, weil es ist ja erstmal egal, was du isst, ob du es genießt oder nicht, hat ja erstmal was mit dir selber zu tun.
Ja.
Also, da wir heute schon im ersten Korintherbrief waren und ich heute anscheinend der Bibelbeauftragte bin,
jawohl.
Ein Kapitel vorher, nämlich im 10., da gibt es auch berühmte Verse, da heißt es nämlich, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Und der andere oder die andere ist meinem Verständnis nach inzwischen auch nicht nur das menschliche Tier, sondern die ganze Schöpfung. Und ich glaube, den Gedanken darf man grundsätzlich aus seiner Ethik auch nicht verbannen. Ne? Also ja, ich darf alles, ich habe diese Freiheit, aber nicht alles ist auch gut. Und ich glaube, diese Spannung, die lässt sich nicht auflösen. In der müssen wir schon auch leben. Ich bin absolut für Genuss, aber ich bin auch dafür, sorgfältig mit der Freiheit umzugehen, die uns gegeben ist.
Booyah.
Ja, da muss man sich irgendwie im Leben dran messen lassen. Also ich finde, das Spannende ist ja eigentlich, ob man Vorbilder findet oder ob Gemeinde vielleicht auch da einen verantwortlichen Weg vorgehen kann, vielleicht auch Kreativität kultivieren kann. Also ich mag es zum Beispiel, es gab mal eine Zeit lang auch bei Mosaik, wenn wir unsere WG-Abende hatten, gab es dann Leute, die haben dann extra was Vegetarisches oder vielleicht sogar Veganes da gezaubert und dann einfach zu sehen, okay, das war einfach brutal gut. Und da, also ich finde eben, so dieser, das ist aber auch Geschmackssache, so diese, generell so dieser moralische Zeigefinger von wegen, also sollte man vielleicht jetzt neue Speisegesetze ins Christentum einflechten, bloß kein Fleisch oder sowas. Ach, ich glaube, das ist irgendwie nicht so ein cooler Weg. Aber durch ein positives Beispiel, das finde ich ehrlich gesagt inspirierend. Ja. Also ich hatte auch meine vegetarische Phase und habe dann teilweise eben auch Zeugs gekocht und habe den Leuten nicht gesagt, dass es vegetarisch ist. Und sie fanden es lecker und am Ende habe ich ihnen gesagt, übrigens, war vegetarisch. Und echt, boah, krass, hätte ich nicht gedacht und so. Und so Chili con Carne und voll gut und so. Ja. So die Herangehensweise finde ich eigentlich sehr sympathisch.
Was mich auch fasziniert, ist, dass in der Schöpfungsgeschichte, und es kommt oft in der Schöpfungsgeschichte vor, auch was die Beziehung zu Mann und Frau angeht, dieses, ist das ein Gebot? Naja, ne, diese Ordnung, wie man sagt, dass die Menschen und die Tiere nur das Grün der Erde fressen. Das wurde ja nicht praktiziert. Die Menschen haben ja Fleisch gegessen, die haben von Fleisch gelebt, nehme ich auch mal an, ne? Als wenn die viele Tiere hatten. Und dass sie aber trotzdem in ihre Schöpfungsgeschichte, in die Idee, wie die Welt gut ist und wie es eigentlich gedacht ist, reingeschrieben haben, dass es keinen Tod geben muss für unsere Ernährung, das finde ich schon unglaublich krass.
Keinen tierischen Tod.
Ja, natürlich. Ne? Kann man noch drüber reden haben. Pflanzengefühle. Und sind Pilze nicht auch Menschen? Aber...
Oh, Menschen!
Aber grundsätzlich mal. Das ist doch total krass. Ich meine, das ist ja nichts. Die haben ja nicht ein paar Veganer getroffen, die sie dazu inspiriert haben oder so. Weißt du, das ist ja... Woher kam das? Und das finde ich schon krass. Und ja, genau. Ich finde es auch wichtig, dass man drüber redet. Und ich muss auch sagen, mir ist es immer leicht gefallen. Mir hat Fleisch nie geschmeckt und ich esse auch trotzdem noch mal ab und zu Fleisch. Bei Insans Eltern zum Beispiel. Also ne, ich bin da so. Deswegen, ich bin hier sicher nicht irgendwie so ein, könnte mich auch nicht als Vorzeigemensch hinstellen, wenn ich es wollen würde. Aber es gibt halt Leute, die... weil sie wirklich aus dem, was sie erfahren haben, wissen, es ist besser für die Tiere, für die Menschen, wie auch immer, auf dies und jenes zu verzichten und die das durchziehen. Ich finde, da darf man auch mal mit ihnen stolz sein. Da darf man auch mal sagen, danke, ich finde cool, dass du das machst. Ich könnte es nicht. Ich mag meinen Käse und meine Wurst. Aber ich finde es toll, dass du es machst. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Gegeneinander, weil es ist doch toll. Die Menschen überlegen sich was, die Menschen verzichten auf was und die dürfen da auch stolz drauf sein. Und die machen das ja in ihrem besten Gewissen. Die möchten etwas Gutes. Und deswegen finde ich das schön. Und bin auch sehr dankbar, dass Menschen das machen. Genau.
Und ich kann nur sagen, probiert Jackfrucht. Das ist so der beste Fleischersatz ever. Schmeckt wie Pulled Pork. Sieht auch so aus. Das ist ganz geil.
Tut das. Genau. Ich glaube, wir können jetzt langsam Schluss machen.
Okay.
Sei denn, jemand von euch hat noch etwas ganz Kluges zu sagen.
Guten Appetit.
Friss oder stirb.
Friss doch einfach oder stirb. Wunderbar. Ja, Leute, hoffentlich sehen wir euch demnächst bei Tribus. Das sind nicht mehr viele Wochen.
Nur noch
ratzfatz
geht 4.
Tada. Genau. Das hört sowieso keiner mehr. Also, was soll's? What the...
Ach, ja. Hast du jetzt Stopp gedrückt oder gehört das irgendwie dazu?
Nee.
Ich entschuldige mich für die Beleidigung bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir lieben euch.
Vor allem euch, die ihr jetzt noch zuhört. Euch lieben wir besonders.
Nur euch.
Genau, der Rest kann uns gestohlen bleiben. Der hört das auch nicht.
Perfekt.
Stimmt. Good for us.
Ich bin mal gespannt, ob das so einen kleinen Shitstorm jetzt gibt. So, oh, die Veggie-Mosaikler und so. Und
ja, wir haben gerade Liebe verströmt.
Wir sind zu klein für Shitstorms.
Meinst du? Ein Shitstorm.
Ein Shitstorm im Wasserglas.
In der Freak-Bubble, habe ich gehört. Wir sind in der Freak-Bubble.
Das ist okay.
So what? Okay, peace out.